Als Jugendschutz verkauft man uns das britische Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige und ähnliche Pläne der EU. Doch hinter der Fassade der Fürsorge tobt ein Kulturkampf um die Kontrolle unserer Jugendlichen. Während in England die muslimische Gemeinschaft das Verbot forderte, um Kinder vor westlich-liberalen Einflüssen zu schützen, will Brüssel die Jugend gegen konservative Werte abschotten. Einig ist man sich nur im Ziel. Es geht um die Abschaffung der Anonymität im Netz und um die Sicherung der Deutungshoheit über die künftige Wählergeneration. Meine Kollegin Cornelia Kirchweger deckt das machtpolitische Kalkül auf, das hinter der vermeintlichen Fürsorge betrieben wird. Grüß dich, Cornelia.
Grüß dich, Nathalie.
Also, ab dem kommenden Jahr werden junge Briten unter 16 Jahren von den sozialen Medien ausgesperrt. Was ist denn dann noch erlaubt? Was ist verboten? Und wie will man eigentlich die Altersgrenzen kontrollieren? Wie will man das umsetzen?
Ja, vorab, es ist ein riesiges Schauspiel, was uns hier geliefert wird, nicht nur in Großbritannien, sondern auch in der EU, weil es geht um ganz was anderes, eben um die Aufhebung der Anonymität im Netz, um die digitale ID, die Brüssel ja letztlich braucht, um dann seine digitale Wallet einzuführen und dann den digitalen Euro. Das ist eigentlich der Hauptzweck, aber man schlägt gleich eine Menge Fliegen mit einer Klappe. In Großbritannien ist es so, die haben sich orientiert an Australien, die haben ja Ende 2025 ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige eingeführt. Das ist ein Flop geworden, weil 70% der Jugendlichen weiterhin auf TikTok sind. Und das umgehen. Es gibt zwar dort diese Kontrollen, Gesichtskontrolle und so weiter. Die Jugendlichen nehmen dann Fotos mit den älteren Geschwistern auf, montieren sich einen Bart auf oder umgehen die VPN. Und das Ganze funktioniert nicht. Aber also ich gehe davon aus, dass Australien einfach nur ein Testfall ist, wo die EU jetzt versucht, alle diese Lücken zu schließen, damit das wirklich wasserdicht wird. Die Briten gehen ja noch weiter. Die Briten wollen ja, abgesehen von gewissen Apps, die sie verbieten wollen, auch noch eine sogenannte digitale Ausgangssperre, eine digitale Sperrstunde für unter 18-Jährige. Und die Begründung ist die Eindämmung des Suchtverhaltens und mentale Gesundheit. Das klingt gut und deshalb wird es auch von vielen Leuten befürwortet. Was ist erlaubt? WhatsApp, Signal, YouTube für Kinder und schulische Lern-Apps, auch Musikstreaming. Und verboten ist TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook und X, also vormals Twitter und das allgemeine YouTube. Es darf keine Livestreams für unter 16-Jährige geben und es gibt auch Chatverbote für fremde Erwachsene auf den Gaming-Plattformen wie Roblox zum Beispiel. Kontrolle, wer kontrolliert die Altersverifizierung? Das wird den großen Tech-Plattformen angelastet. Die müssen also entweder über Gesichtserkennung, digitale ID oder zum Beispiel auch über Kreditkarte das managen und bei einem Versäumnis müssen sie mit Millionen Strafen rechnen. In der EU plant man ja Ähnliches. Da geht es auch um eine Kontrolle über die ID, über die digitale ID und um die Abschaffung eigentlich der Anonymität im Netz. Was interessant ist, ist, gerade TikTok wird so angegriffen wegen seiner Algorithmen. Das mag ja stimmen, aber Algorithmen kann man anpassen. Das passiert auch in anderen Ländern. In Indien ist TikTok verboten. Ich habe in Indien mit jungen Leuten geredet, denen ist das völlig egal. Die haben ihre Apps, die auch in Indien dann entwickelt worden sind nach dem Verbot von TikTok. Und Afghanistan verboten, Somalia verboten, Iran gesperrt. In eine On-Off-Situation und streng kontrolliert ist das TikTok zum Beispiel in Pakistan, in Kirgisistan und in Bangladesch und Indonesien. Saudi-Arabien ist TikTok sehr beliebt, aber das ist komplett zensiert. Also da sind nur Inhalte zugelassen, die in das religiöse Konzept und in das gesellschaftliche Konzept passen, was ja wiederum zeigt, dass das sehr wohl möglich ist, wenn ich die Algorithmen anpasse. Und darum geht es aber den Briten gar nicht und auch nicht der EU. Das ist nur ein Vorwand, wie man sieht.
Aber interessanterweise sollen ja linksliberale Plattformen von diesem sozialen Medienverbot ausgenommen werden. Wie begründet das die britische Regierung?
Ja, es ist im Grunde, ist das der Beleg für die ideologische Schlagseite dieses ganzen Social-Media-Verbots. Es geht nicht um den Schutz der Jugend, sondern um die Macht über die Jugend. Wie wird es begründet? Also Woke-Plattformen sind erlaubt in Großbritannien, allen voran das Netzwerk Blue Sky, das ja auch bei uns von den sogenannten linksliberalen Akademikern, Professoren, auch von unserem Herrn Bundespräsidenten Van der Bellen gerne benutzt wird. Da ist man unter sich. Das ist eine linke Blase, in der auch ganz streng moderiert wird. Alle unliebsamen Meinungen werden da rausgehaut oder gar nicht zugelassen. Warum hat man Blue Sky gegründet, nachdem Musk X übernommen hat und dort ein völlig freier Markt für Meinungen herrscht? Und das will man eben nicht, vor allem in den linken Blasen. Und die Begründung der Regierung ist, für diese Woken-Plattformen, Blue Sky kooperiert mit Internet Watch Foundation zur Bekämpfung des Kindesmissbrauchs, ist also moralisch gut. Und außerdem sind die Algorithmen nicht süchtig machend, wie auf TikTok oder Instagram. Und deshalb ist die Gefahr, die psychische Gefahr für die Jugendlichen hier geringer auf Blue Sky. Und Kritiker haben das natürlich durchschaut. Die reden von schamloser Zensur und Meinungskanalisierung. Man schafft digitale Jugendghettos und lässt sie nur in den ideologisch erwünschten Räumen frei agieren. Und die Absurdität ist ja, dass die ID, die digitale ID, eben für X und Instagram und so weiter gelten soll. Aber für dieses Blue Sky muss ich mich nicht ausweisen.
Und es gibt auch massive Kritik an diesem Verbot. Und woher kommt sie und wie genau argumentieren denn die Gegner dieses Verbots?
Ja, die Kritik hat eine breite Allianz. Das sind Bürger- und Digitalrechtsorganisationen wie Big Brother Watch und Open Rights Group, Wissenschaftler und Experten, Jugendschutzaktivisten, die Tech-Branche natürlich, die großen Konzerne und auch die US-Regierung, die sagt, hier geht es rein um Zensur und Meinungsunfreiheit. Und natürlich die betroffenen Jugendlichen, die sich ihrer digitalen Räume beraubt sehen. Hauptargument sagen die einen, das Ganze könnte ein Boomerang-Effekt werden, wenn man die jungen Leute dann in das Darknet treibt und in unkontrollierte Räume, wo eben keine Algorithmus-Zensur ist oder sonst irgendeine Kontrolle. Sie bezweifeln auch die technische Umsetzbarkeit. Die VPN kann man umgehen, heißt es. Das Beispiel Australien zeigt, dass man das nicht kontrollieren kann. Und sie kritisieren natürlich auch die Abschaffung der Anonymität im Netz und die Massenüberwachung durch eine digitale ID, die möglich wird. Und was noch kritisiert wird von der linken Seite interessanterweise ist, dass sogenannte vulnerable Gruppierungen, das sind also Leute, die auch aus der LGBTQ-Gemeinschaft kommen oder aus dem Genderismus, aus der Genderbewegung, die haben plötzlich keine Möglichkeit mehr, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, die ja da in diesen Foren drinnen sind. Und sie haben aber keine Entsprechung in der realen Welt, da haben sie Probleme, hier Anschluss zu knüpfen. Und andere Kritiker sagen, man lenkt damit von der Verantwortung der Tech-Konzerne ab, weil eigentlich müssten die Algorithmen anpassen. Und statt dass man das erzwingt, verbietet man halt das einfach.
Laut Insidern soll das Social-Media-Verbot ja ein rein politisch motiviertes Ablenkungsmanöver sein und ein wahltaktisches Zugeständnis.
In Großbritannien? Absolut. Und eigentlich auch in EU, dazu komme ich dann noch. Die offizielle Begründung ist gesundheitlicher Schaden, möglicherweise mentale Probleme und so weiter und so weiter. Und Starmer hat dieses Gesetz übereilt auf den Weg gebracht, weil er selbst sehr angeschlagen ist. Er ist ein sehr unbeliebter Premier. Und die Labour-Partei hatte intern eine große Krise, unter anderem auch wegen der Haltung im Israel-Gaza-Konflikt. Und Starmer konnte mit diesem Thema ablenken vom maroden Gesundheitssystem und überhaupt von der schlechten Wirtschaft in Großbritannien. Es ist praktisch eine Art Labour-Befreiungsschlag gewesen. Und Starmer nutzt auch dieses Gesetz strategisch als Brücke, weil er holt sich damit verloren gegangene muslimische Stammwähler zurück, die er verloren hat, eben wegen seiner Haltung im Israel-Gaza-Konflikt. Und außerdem spricht er damit die konservative weiße Arbeiterklasse an, die dafür ist, die für dieses Verbot ist. Und bei den Umfragen sind 90% der Labour und der konservativen Wähler für dieses Social-Media-Verbot. Es kam zustande auf Druck der Elternlobby, von Aktivistinnen, vor allem eine Mutter ist hier sehr aktiv, die ihr Kind bei einem Online-Challenge verloren hat. Und natürlich, die muslimische Gemeinschaft hat extremen Druck gemacht, dass hier ein Social-Media-Verbot kommt. Das heißt, es ist ein Befreiungsschlag für die Labour und für Starmer und im Gewand der Fürsorge.
Wenn aber christlich-konservative Eltern ihre Kinder vor liberalen Ideen schützen wollen, gelten sie als Rechtsaußen. Aber die muslimische Community wird hofiert. Wie rechtfertigt man denn diese Doppelmoral?
Ja, es ist eine eklatante Doppelmoral und die linken Intellektuellen haben da einen totalen Kurzschluss im Grunde. Wie gesagt, im linken Weltbild sind die Muslime im Westen eine Minderheit. Und die muss man schützen vor Rassismus und Islamophobie. Und die stehen in der Opferhierarchie ganz oben. Und deshalb ist man tolerant gegenüber den Forderungen der Muslime, die zum Beispiel die Werte einer Minderheit wie LGBTQ ablehnt. Und um nicht als islamophob zu gelten oder als rassistisch, toleriert man also diese Ablehnung der Muslime. Aber wenn weiße christliche Leute diese Werte ablehnen, die rechnet man einer Mehrheitsmachtstruktur zu. Und ihre Kritik wird sofort als Diskriminierung und eben die üblichen Keulen abqualifiziert. Es gibt ein Beispiel hier. In Birmingham gab es 2019 einen Mega-Aufstand der muslimischen Eltern, weil in den Grundschulen, wo auch ihre Kinder hingegangen sind, LGBTQ-Lerninhalte mitmachen mussten. Da sind dann die Eltern monatelang vor der Schule, haben sie Protestmärsche abgehalten. Sie wollen das nicht, ihre Kinder sollen dem nicht ausgesetzt werden. Die Polizei und die lokale Regierung in Birmingham war völlig überfordert. Da muss man noch sagen, Birmingham war der Wahlkreis der jetzigen Innenministerin, die eine Muslima ist. Und damals hat die Politik gewusst, würde sie jetzt diese protestierenden Muslime nach dem geltenden Antidiskriminierungsgesetz aburteilen, dann kommt es zu Aufständen in den großen Städten und dann ist der soziale Friede vorbei. Also es hätte vielleicht einen Bürgerkrieg gegeben. Deshalb waren sie still. Und es hat dann auch die Innenministerin damals in Birmingham in ihrem Wahlkreis hat sich hinter die protestierenden Eltern gesteckt. Es gibt also einen Doppelstandard. Es ist im Grunde ein anti-weißer Rassismus. Alles, was die weißen christlichen Konservativen sagen, ist verpönt, kriminell, ist eine Straftat. Und von den Weißen erwarten sich oder von den Konservativen erwartet sich die Linke die Anpassung an ihre Werte, aber von sogenannten Minderheiten wie Muslimen oder anderen Gruppen, da sagt man, na, das ist halt so, da kann man die Kultur nicht ändern, das muss man einfach akzeptieren. Den Briten wird diese Politik um die Ohren fliegen, denn allein jetzt, wir haben ja auf 1 hat viel berichtet über diesen Loewe-Bericht, wo hier über Jahre unter dem Wegschauen der britischen Behörde weiße britische Mädchen von vor allem Migrantengangs missbraucht wurden. Das schafft böses Blut, auch die eine Geschichte, wo dieser polnisch-britische junge Mann in Handschellen verbluten musste, weil die Polizei hier aus Rassismusangst nicht eingegriffen hat.
Wir hören, britische Muslime wollen ihre Kinder vor linksliberalen Werten schützen, wird damit aber nicht diese Parallelgesellschaft einzementiert?
Die wird einzementiert, das akzeptiert die Labour. Aus politischen Gründen, denn viele muslimische Eltern stehen den sozialen Medien kritisch gegenüber, weil es eben ein Tool ist für eine schnelle Säkularisierung, also Assimilierung in die britische Gesellschaft. Und hier spielen ja die Algorithmen ihnen die liberalen Werte direkt aufs Smartphone, das können die Eltern gar nicht kontrollieren und auch nicht eindämmen. Da geht es um Dating-Inhalte, da geht es auch um Freizügigkeit, um LGBTQ-Themen, die den Muslimen besonders ein Dorn im Auge sind. Und Alkohol und Partykultur. Und das steht alles im Widerspruch zu den islamischen traditionellen Familienwerten. Dann kommt auch noch der Druck von den Peergruppen, weil da kommen die Kinder dann nach Hause und sagen, aber alle haben TikTok, wieso darf ich nicht TikTok haben? Damit haben jetzt die Eltern eine Handhabe bekommen, zu sagen, ich habe es dir nicht verboten, das war der Staat. Und sie wollen also mit diesem Verbot erreichen, die Muslime, eine Verlangsamung der Integration. Das ist ganz offen. Und die linke Labour akzeptiert das, fördert eigentlich im Grunde eine Parallelgesellschaft und damit heizt sie den Kulturkampf an. Aber wie gesagt, es geht um politisches Punkten, es geht um Wählerstimmen und da nimmt man alles in Kauf. Und das wird in der muslimischen Community ist noch eins interessant. Manche kritisieren das Verbot, weil die jungen Muslime sich über die sozialen Medien vernetzen mit progressiven Imamen, die ihnen auf moderne Weise erklären, was halal und haram ist, also gut und böse. Und dann, wenn sie da ausgeschossen sind, müssen sie wieder in die Moscheen gehen zu den Imamen, die sehr ideologisch, also sehr auf dem konservativ sind und eigentlich überhaupt keinen Bezug haben zum Leben der jungen Leute da draußen. Also es gibt hier auch innerhalb der muslimischen Community ein gespaltenes Verhältnis. Ich möchte noch etwas dazu sagen. Ich habe ja gesagt, dass die muslimische Gruppe, allen voran das mächtige Muslim Council of Britain, dieses Verbot gefordert und unterstützt hat und sogar die muslimischen Wähler aufgerufen hat, den Starmer dabei zu unterstützen. Da gibt es aber dann noch Sadiq Khan. Sadiq Khan ist der Bürgermeister von London, der hat pakistanische Wurzeln und der wiederum aus rein wahltaktischen Gründen bietet sich komplett bei der liberal-progressiven Gesellschaft in London an. Der ist immer an der Spitze der Pride-Paraden, hat Schutzräume für die LGBTQ geschaffen, hat sich aber auch für das Verbot ausgesprochen, gleicht das aber immer wieder aus mit besonders progressivem Auftreten in London.
Die EU treibt das Social-Media-Verbot für Jugendliche auch voran. Kritiker meinen, es sei ein trojanisches Pferd. Welche Strategie verfolgt Brüssel denn?
Ja, die Strategie ist eins. Das Ziel ganz hinten ist der digitale Euro. Was brauche ich dazu? Eine digitale Geldbörse, die Wallet. Was brauche ich dazu? Eine digitale ID. Das ist eigentlich das Hauptziel. Und das erreicht man mit dem Verbot der sozialen Medien für eine gewisse Altersgruppe, weil dann müssen sich alle ausweisen. In Österreich ist es die ID Austria. Die, habe ich gehört, ist ja nicht sehr beliebt. Aber man zwingt die Leute dann da hinein, um sich auszuweisen und ihr das Alter überprüfen zu lassen. Was die EU noch will, ist eine Art eisernen Vorhang zu schaffen über ihren Informationsraum, den linksliberalen Informationsraum, mit der Kontrolle der digitalen Welt, Verbot von Apps, Kontrolle, Zensur und so weiter. Und wie gesagt, es geht nicht um den Schutz der Jugend, sondern um die Macht über die Jugend. Ganz deutlich ist das geworden bei der letzten EU-Parlamentswahl. Da haben viele junge Wähler rechts gewählt und das ist natürlich der EU ein Dorn im Auge. Das sind die künftigen Wähler und sie will mit diesem Social-Media-Verbot auch das Verhalten dieser jungen Leute beeinflussen, manipulieren und kontrollieren. Und wie gesagt, die muslimische Community will das auch, aber anders, mit anderen Werten eben. Früher, Entschuldigung, war es so, dass die Schulen, die Unis, die Lehrer hatten die Erziehungshoheit über die jungen Leute. Die ist den Regierungen entglitten, weil die jungen Leute mehr Zeit auf TikTok, Instagram und so weiter verbringen als mit Lehrern oder sogar mit ihren Kollegen und Schülern. Und jetzt erreicht der Staat die Jugendlichen nicht mehr. Und daher will er sich wiederum die Deutungs- und Erziehungshoheit zurückholen. Und das passiert genau über das Social-Media-Verbot beziehungsweise über die Vorgabe der digitalen Räume, in denen sich die jungen Leute bewegen dürfen. Und man will also die Leute nicht digital emanzipieren lassen. Das heißt, ich bewege mich auf einem Marktplatz der Ideen, wie es auf X ist. Da gibt es halt alles, aber es muss auch konkurrierende Ideen geben, sondern man will hier die jungen Leute in ein Ghetto drängen, ein ideologisches Ghetto. Und wer den Informationsfluss kontrolliert, der kontrolliert auch das Wahlverhalten der künftigen, der jungen Leute. Und wie gesagt, ein Schlag, der der EU damit auch noch gelingt, ist, dass er den Tech-Konzernen das sogenannte Suchtkapital entzieht, weil da geht es ja auch um Werbung und Marketing. Und da sind die jungen Leute der Hauptträger dafür. Und wenn die EU diese Leute aussperrt aus den digitalen Räumen, dann trifft es auch die Tech-Konzerne hart.
Ja, Cornelia, vielen Dank für wieder das sehr informative Gespräch.
Gerne.